Dieser Söder hat vor 4 Jahren den letzten CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet durch fortgesetzte Arschigkeiten einfach kaputt gemacht. Das heißt, der Merz muss jetzt darauf vertrauen, dass dieser verhaltensauffällige Franke ein Jahr lang die Füße ruhig hält. Die CDU-Mitglieder und Mitgliederinnen müssen darauf vertrauen, dass dieser Merz die richtige Wahl war und nicht vielleicht dann doch dieser Söder der bessere Kanzler gewesen wäre. Das heißt, auch da in der großen Politik, du kannst noch so viel abmachen, Vertrauen ist die Basis von allem.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Herzlich willkommen in der Familienpackung, hier freitags, diesmal wirklich am Küchentisch und vom Küchentisch, wo wir als Familie immer ein Thema besprechen, was uns besonders umtreibt. Und wer ist diese Familie überhaupt? Das sind Hajo Schumacher.
Ja, ich bin Journalist und Rumainer, Suse Schumacher.
Ja, ich bin Psychologin, Mutter und Gefährtin und Paul Schumacher.
Ja, ich bin Gärtner, Musiker und wie wir hier hinter den Kulissen immer sagen, für die jugendliche Komponente in diesem Podcast zuständig. Und Papa, du hast heute das Thema für diesen Freitag mitgebracht und das ist ein meiner Meinung nach wahnsinnig großes Thema.
Ein großes Thema und ganz zum Schluss muss ich euch was sehr, sehr Lustiges zu diesem Thema erzählen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Wir arbeiten mit Cliffhangern, wie man merkt, mit allen Tricks. Das Thema lautet Vertrauen, weil ich finde, dass Vertrauen eine Ressource ist, die man nicht kaufen kann, die sich also der kapitalistischen Logik irgendwie so entzieht und trotzdem ein unglaublich wichtiger Klebstoff ist in Familien zum Beispiel, aber auch in Gesellschaften, in Vereinen, wo auch immer wir uns so bewegen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte mit euch einmal so Aspekte von Vertrauen durchgehen und habe eine ganze Reihe von Geschichten mitgebracht, die alle in Kopenhagen spielen. Zum Beispiel von einem Blumengeschäft. Ich weiß nicht, ob das in Berlin möglich wäre. Du kommst an dieses Blumengeschäft, die Tür ist zu, du hast an der Tür eine Telefonnummer, schickst dann diese Telefonnummer, eine WhatsApp mit dem Codewort Blumen, dann geht die Tür auf, also digital gesteuert und dann bist du alleine in diesem Geschäft, suchst dir irgendeinen Blumenpott aus mit, keine Ahnung, 3 Geranien drin, bezahlst das Ganze digital, gehst wieder raus, die Tür geht zu, da ist kein einziger Mensch drin. Mehr Vertrauen geht eigentlich nicht, weil du könntest da auch deine WhatsApp hinschicken und dir dann da irgendwas mitnehmen und ohne zu bezahlen wieder weggehen oder den ganzen Laden ausräumen. Und in Dänemark, insbesondere in Kopenhagen, gibt es ganz viele solcher Beispiele. Und ich glaube, dieses gesellschaftliche Vertrauen, ja, in so einer Stadtgesellschaft, das braucht Bedingungen. Ja, also was braucht es, damit die Leute da einfach, und ich meine, niemand hat Bock, seine Blumen zu verschenken. Das ist ja ein Geschäft, das soll ja Geld machen. Welche Bedingungen braucht es? Was sagt die Psychologin?
Erstmal sagt die Psychologin, das gibt's bei uns auch. Und zwar, wenn du einfach nur mal dran denkst, du fährst übers Land, es ist Spargelzeit oder Spargel ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Honig und Kartoffeln stehen draußen vor Häusern, vor Bauernhöfen. Und da ist ja genau das gleiche Prinzip. Das heißt, du kannst vorbeifahren, dann gibt es da so ein Pfennigglas oder was.
So eine Kasse.
So eine Kasse, ja. Genau. Und dann schmeißt du da deine 3 Euro für die Kartoffeln rein und nimmst dir Kartoffeln mit.
Und das Vertrauen geht ja in beide Richtungen. Wenn ich da zum Beispiel Eier kaufe, also Kartoffeln, da kann ich noch sehen, ob die okay sind. Bei den Eiern weiß ich nicht, wie alt sind die, was ist, unter welchen Umständen sind die gezogen worden. Also ich vertraue dem Produzenten. Und der vertraut mir, dass ich das bezahle. Super Beispiel, genau.
Aber ich glaube, Vertrauen hat ganz viel, oder ich glaube das nicht, sondern ich bin davon überzeugt, dass Vertrauen mit Verlässlichkeit vor allen Dingen zu tun hat.
Ja,
also,
und mit Ehrlichkeit.
Mit Ehrlichkeit auch, genau. Das heißt zum Beispiel jetzt, um mal ganz klein in der Familie anzufangen, ein Kind, das aufwächst und mitbekommt, dass die Mutter immer dann da ist, wenn es sie braucht oder dass es auch andere Personen gibt, auf die es sich verlassen kann, wächst wahrscheinlich mit so einer Art von ja, vielleicht sogar Urvertrauen auf, ja, also da ist immer, es wird immer dafür gesorgt, dass es mir irgendwie gut geht oder dass da irgendwer ist, den ich ansprechen kann. So, wenn ich das nicht so habe, also wenn ich vielleicht eine gestörte Bindungsbeziehung habe oder eben keine Beziehung habe, dann wird es schon wieder schwieriger, ne, also dann, dann neige ich vielleicht eher zu Misstrauen. So.
Da habe ich noch mal kurz eine psychologische Fachfrage. Wenn ich als Kind erfahre, dass meine Eltern, naja, es ist so ein bisschen Bullshit-Bingo, aber immer für mich da sind, potenziell, nehme ich das dann mit der Zeit als so eine Haltung an? Also vertraue ich der Welt dann auch in späteren Jahren, wenn meine Eltern vielleicht gar nicht mehr sind? Also ist das dieses Urvertrauen, von dem alle reden?
Ich würde sagen, ja. Ich bin jetzt ja keine ausgewiesene Bindungsforscherin oder so, aber es gibt in der Bindungswissenschaft verschiedene Formen der Bindung und eine ist eben diese vertrauensvolle Bindung. Also darauf, dass ich mich einfach darauf verlassen kann, dass Dinge so passieren, wenn sie so angesagt sind. Also und das ist ja wieder, da bist du ja auch wieder bei der Verlässlichkeit. Ne? Mhm. Also wenn ich als Mutter sage, ich hole dich vom Kindergarten ab und stehe dann um 3 da, ein Kind, das das immer wieder erlebt, wird in der Hinsicht sicherlich Vertrauen entwickeln können. Mhm. Wenn ich da aber nicht zuverlässig bin, sondern dann eben auch öfter mal nicht da bin und quasi das Kind enttäusche, dann wird es schon ein bisschen schwieriger.
Haben wir dein Vertrauen häufig enttäuscht als Eltern, Paul? Boah, wir kommen jetzt hier gleich.
Oh, hey, ich wollte gerade sagen, ihr hängt mich gerade direkt über den Moostopf, in den ich mich jetzt richtig schön reinreden kann. Ich kann mir jetzt gerade keine Situation aus den Untiefen meines Archives ziehen, die sagte, dass ihr mein Vertrauen irgendwie einmal...
Naja, einmal bestimmt, aber...
Ja, aber nicht so, dass es jetzt, also nicht so, dass ich jetzt in einer ehrlichen Antwort irgendwie sagen könnte, da hat mich etwas nachhaltig so beeindruckt, dass ihr mein Vertrauen missbraucht hättet. Ich finde das auch spannendes Wording um dieses gesamte Thema herum. Spannendes Wording meint, es wird mit vielen ganz, wie soll ich sagen, mechanischen Begriffen auch um sich geworfen, so Vertrauen aufbauen zum Beispiel, Vertrauen schaffen ist auch verbunden mit etwas tun und für mich ist, du hast vorhin die Frage gestellt oder du hast vorhin die Aussage getätigt, Papa, dass Vertrauen in der Wirtschaft für dich eher nicht so eine Rolle spielt?
Doch. Ich habe nur gesagt, Vertrauen ist
keine Währung.
Kann man nicht kaufen.
Ich würde sagen, gerade, dass wir überhaupt irgendwas kaufen können, basiert auf Vertrauen. Diese gesamte Finanzwelt basiert auf Vertrauen. Risikobewertung oder das Einkaufen von irgendwelchen Devisen zu irgendwelchen Zeitpunkten, was auch immer die großen Broker an den Börsen ticken lässt, ist immer Vertrauen.
Kannst du auch viel kleiner machen. Wenn du mit deinem Handy im Supermarkt an der Kasse einmal dieses Handy da drauf hältst und es piept einmal, überleg mal, was da alles hinterliegt.
Total. Mhm.
Du vertraust einer Technik, irgendwelchen Banken, irgendwelchen Wirecards. Mhm. Der Supermarkt muss dir vertrauen, dass dein Konto gedeckt ist, dass da kein Beschiss. Also ich finde, bargeldloses Bezahlen ist für mich das absolute Maximum an Vertrauen.
Ja, macht es auch so irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr persönlich, sehr obsolet. Ich finde es spannend, weil für mich Vertrauen tatsächlich alles ist.
Ja.
Also jegliche Interaktion, egal was ich tue, basiert immer auf Vertrauen. Und das ist entweder Vertrauen gegenüber mir selbst im Sinne des Selbstvertrauens. Aber ich habe das Ganze erweitert zu sagen, wie wäre es denn, Selbstvertrauen zu können? Mhm. Also das Ganze auch dem Gegenüber weiterhin als Vorschuss entgegenzubringen.
Aha. Vertrauensvorschuss.
Genau, und dieser Vertrauensvorschuss ist für mich quasi die Grundlage für die Annahme, dass Zusammenarbeit uns weiterbringt.
Mhm. Mhm. Absolut. Aber Zusammenarbeit, da sind wir wieder an dem Punkt. Woher weiß ich, dass der oder die andere sich jetzt nicht einen Launen macht oder keine Ahnung was?
Da ist genau diese eine mögliche Definition wäre ja, Vertrauen ist also der Glaube, das Eintritt, was erwartet wird oder erhofft wird. Mhm. Und da haben wir noch eine andere Komponente als Verlässlichkeit. Wir haben nämlich auch die Hoffnung da drin.
Mhm. Ja, vor allem auch die Kommunikation. Ich denke, man muss über seine Träume reden. lass uns doch über die Hoffnungen reden, damit wir uns darüber im Klaren sein können, was bei der anderen Partei im Zweifel als mögliches Zukunftsszenario in Kraft treten könnte. Denn ich glaube, die Zusammenarbeit oder der langfristige Aufbau von Vertrauen kann nur dann wirklich stattfinden, wenn man eine der drei Regeln befolgt, die ich für heute mitgebracht habe.
Komm.
Genau, und diese drei Regeln fassen ganz schön zusammen, wie man meiner Meinung nach Vertrauen aufbauen und vor allem aber auch Misstrauen vorbeugen kann. Und Regel Nummer eins ist, dass Vertrauen der Motor hinter einer Beziehung ist, und zwar hinter jeglicher Art von Beziehung, auch der Beziehung tatsächlich zwischen mir und einem Gegenstand, einem Werkzeug, weil das wiederum das Selbstvertrauen in mich ist und den Gegenstand, dass wir beide das tun, was wir sollen. Und da brauche ich genau diese hoffnungsvollen Zukunftsszenarien, die Hoffnung, die Moa gerade angesprochen hat, damit ich mich quasi empathischerweise über Kommunikation in die andere Person hineinversetzen kann, um die Interaktion einer gemeinsamen möglichen Zusammenarbeit voraussehen zu können.
Also Regel Nummer eins, Vertrauen ist Grundlage jeder Beziehung.
Regel Nummer zwei ist das Nullsummenspiel.
Aha.
Wir schaffen eine Win-Win-Situation. Mhm. Beide Seiten nehmen aus dieser Interaktion und der Zusammenarbeit etwas Positives für sich mit. Das Ganze ist nicht zugunsten einer Partei angelegt, von Grund auf.
Drittens?
Drittens. Wenn die Misskommunikation zu hoch ist, dann leidet das Vertrauen.
Ich greife da mal rein, weil das ist ja im Prinzip auch, Politik verspricht viel, ja, aber was angesichts zahlreicher Begehrlichkeiten, weil da hängen ja ganz viele verschiedene Interessen möglicherweise auch dran, überhaupt nicht einzuhalten ist. Das heißt, das, was wir ja sehr oft vor Wahlen haben, dass unglaublich viel versprochen wird.
Ganz kurz in Thüringen, mein Lieblingsplakat im Landtagswahlkampf in Thüringen. 500 Euro Weihnachtsgeld für Rentner. Plakatiert die SPD. Und ich dachte erst, das ist die Partei von Martin Sonneborn, diese Spaßpartei, weil Rentenpolitik ist Bundespolitik. Das macht niemand in Erfurt. Das ist keine Bundeslandgeschichte. Zweitens ist das etwas, das muss durch den Bundestag und nicht durch den Landtag. Und drittens ist das ein riesiger Kostenposten, der natürlich in diesem Haushalt überhaupt nicht, der in überhaupt gar keinem Haushalt vorgesehen ist. Und das ist genau das, was du meinst, nämlich Vertrauenserosion. Ihr versprecht uns hier das Blaue vom Himmel runter. Und ich finde 500 Euro Weihnachtsgeld für Rentner, so sehr ich das jedem Rentner und jeder Rentnerin gönne, aber das ist einfach eine so durchsichtige fucking Lüge, die erreicht genau das Gegenteil.
Ja.
Ich wähle diese Partei nicht, ich misstraue der. Wenn die sonst auf allen anderen Gebieten auch so einen Quatsch erzählt, raus.
Blühende Landschaften fällt mir dazu noch ein.
Ja, da hat Doreen, meine neue Freundin, die Konditorin, gesagt, blühende Landschaften, das ist kein Zustand, das ist ein Auftrag. Blühende Landschaften kann auch bedeuten, sorgt dafür, dass das hier blüht. Und nicht, wir stellen euch das vor die Tür. Okay,
genau.
Sorry.
Ja, ja, genau.
Das waren Thüringer Episoden.
Genau, und die Frage ist ja, einerseits leben wir ja in einer sehr verlässlichen Welt. Also wenn ich mal daran denke, dass die Müllabfuhr immer pünktlich kommt.
Die Deutsche Bahn,
da fängt schon an.
Der Straßenverkehr,
die
Riesiges
Post.
Riesiges Vertrauensspiel.
Genau.
Ich meine, du fährst mit 200 Sachen über die Autobahn und musst darauf vertrauen, dass die links und rechts auf den Spuren einfach nur auf ihren Spuren bleiben. Wenn die nur einmal kurz zur Seite lenken, bist du tot.
Und wenn es positiv läuft, dann kann ich mich eben darauf verlassen, dass das alles läuft und dann gedeiht etwas. Ja, also Zusagen werden eingehalten und das fördert dann ja auch so eine Art von verbindender Treue oder so. Ja, also
Loyalität.
So eine Zugehörigkeit, genau.
Voll.
Und eben auch Grundvertrauen. Aber in einer Welt, in der nicht mehr so viel Verlass ist oder in der es Unsicherheiten gibt, ich denke jetzt eher so mal an Argentinien oder so, da erodiert womöglich dieses Vertrauen, dass da mal irgendwo in den Staat oder die Politik wird schon regeln, dass es da mal gab. Und dann fängt jeder an für sich zu wirtschaften und zu gucken, wo geht's mir gut,
ja, ich glaube,
und wo
nur,
kann
dass
ich überleben.
Da meinem direkten Umfeld womöglich noch mehr vertraue, weil ich dem Staat immer weniger vertraue. Das ist so ein Vertrauen, so Vertrauensverschiebung.
Genau.
Ich glaube, dass damit sprichst du einen wahnsinnig wichtigen Punkt an, der knüpft so ein bisschen an die drei Regeln an, die ich vorhin aufgestellt habe, die ich hier so rausposaunt habe. Und dieser Ausspruch sagt so viel wie, wir sind die Umgebung füreinander.
Ja.
Also wenn wir es schaffen, vertraulich, vertrauend, einander, füreinander daseiend, miteinander umzugehen, dann denke ich, dass das durchaus nicht nur den Charakter nachhaltig prägt und die soziale Interaktion mit anderen Menschen. Ich rede dabei auch nicht von einer Naivität, die, die damit häufig einher irgendwie interpretiert wird.
Blindes Vertrauen.
Genau, blindes Vertrauen ist etwas, das hat uns, denke ich, der Kapitalismus und jeder, der mal einen Handyvertrag hatte, irgendwie ausgetrieben. Und
Markus Söder.
Ja,
das ist jetzt ein überraschender Name im Zusammenspiel mit Vertrauen. In dieser Woche ist ja was nicht ganz Überraschendes passiert. Friedrich Merz hat das getan, was alle erwartet haben. Er hat sein Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur geltend gemacht. Und jener Söder, der ja bis zum Schluss mit Interviews und Andeutungen und so weiter immer noch versucht hat, da irgendwie so rumzuprokeln, dieser Söder hat vor 4 Jahren den letzten CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet durch fortgesetzte Arschigkeiten einfach kaputt gemacht. Das heißt, der Merz muss jetzt darauf vertrauen, dass dieser verhaltensauffällige Franke ein Jahr lang die Füße ruhig hält. Die CDU-Mitglieder und Mitgliederinnen müssen darauf vertrauen, dass dieser Merz die richtige Wahl war und nicht vielleicht dann doch dieser Söder hätte Fahrradkette der bessere Kanzler gewesen wäre. Das heißt, auch da in der großen Politik, du kannst noch so viel abmachen und noch so viel Rechte und Posten haben. Vertrauen ist die Basis von allem.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das Vertrauen in Markus Söder, das ist ungefähr so, ja, wie sein Haus jetzt dicht an den Fluss zu bauen beim Hochwasser.
Mhm. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage immer, also klar, in großen Zeiten von Unsicherheit gibt es auch große Ängste, also Verlustängste.
Mhm.
Und Angst ist immer so ein schlechter Ratgeber, weil sie erstmal so diffus ist. Also wenn du sie dir nicht angucken willst oder sie dir runterholst, ne, weil, wovor habe ich eigentlich genau Angst? Was ist das, wovor ich Angst habe? Wenn du das nicht machst, dann gibt es nur so ein Gefühl oder dann gibt es eine Emotion, die so ein bisschen aversiv ist, also die ich eigentlich nicht haben will. So. Mhm. Und was mache ich dann, wenn ich das Gefühl gar nicht haben will, aber diese Verlustangst habe, weil die Welt immer unübersichtlicher wird, weil Arbeitsplätze verloren gehen, die noch bis vor kurzem sicher waren, dann fange ich eben an, das im Außen abzuwehren. Alles, was da irgendwie, keine Ahnung, neu ist, anders ist und so weiter. Und das ist natürlich dann wieder ein ganz guter Zugang, meinetwegen zu populistischen Parteien. Oder?
Voll.
Ich brauche noch einmal ein bisschen Zeit für eine Vertrauensgeschichte aus Dänemark, die ich deswegen so faszinierend fand, weil sie mehrere Aspekte ineinander greifen lässt. Und zwar gibt es das Unternehmen Green Kajak. Die haben inzwischen 73 Kajaks, die kannst du dir kostenlos ausleihen, kannst damit im schwimmbaren Hafen von Kopenhagen rumfahren, ganz normal, so zur Erholung, 2 Stunden maximal. 2 Regeln gibt es, auf die du zu achten hast. Erstens, du hast so eine Zange dabei und damit fischst du Müll. Also einfach so, wenn du da an so einem, keine Ahnung, in der Cola-Dose vorbeifährst, holst du die halt raus aus dem Wasser. Und zweitens sollst du deine Tour, deine Fahrt auf Social Media dokumentieren, einfach um das zu bewerben. Ich finde, das ist ein faires Ding. Das Interessante ist, diese 73 Kajaks, die seit 2017 durch das Hafenbecken oder durch die Hafenbecken von Kopenhagen fahren, haben inzwischen über 100 Tonnen Müll aus dem Hafenbecken geholt. Volunteers, freiwillige Arbeit. Das hat keine Müllentsorgungsfirma gemacht, das haben die Leute selber gemacht. Und das Interessante ist, du leihst dir das Ding umsonst. Das Vertrauen wird in dich gesetzt, dass du diesen Müll sammelst. Und am Ende hast du ganz viel soziales Kapital geschaffen. Weil die Leute haben das Gefühl, dass ihr Vertrauen, das haben sie, also dafür, dass sie das Kajak umsonst gekriegt haben, haben sie den Müll gesammelt. Das ist irgendwie so eine faire Deal-Geschichte. Ja, sie haben gleichzeitig das Gefühl, ey, mir wurde vertraut. Ich habe was Gutes getan. Also das sind so Aktionen, die finde ich so faszinierend, weil sie den Zusammenhalt einer Gesellschaft einfach illustrieren oder verstärken.
Total. Und jetzt lass uns meine drei Regeln darauf einmal anwenden. Ja. Also das Nullsummenspiel, das können wir ja wohl bestätigen. Wir tun was Gutes für die Umwelt, genau, und für das Hafenbecken und für die Allgemeinheit. Haken und dafür dran. Dürfen wir Kajak fahren. Das zweite ist, das Vertrauen wird dadurch gestärkt, dass wir ein zukünftiges Szenario kommuniziert haben. Das zukünftige Szenario ist, bitte dokumentiert das Ganze auf Social Media.
Genau.
Von Green Kajak aus gestellt, quasi kommuniziert, wenn du so willst.
Ja.
Wird das Ganze erfüllt? Wieder eine Win-Win-Situation, ein Nullsummenspiel. Und tatsächlich hat der Postende, wenn du jetzt mal ganz Orwellsch daran gehen willst, eher wahrscheinlich noch den Nachteil aus dieser sozialen Interaktion. Aber das will ich in diesem Fall gar nicht, denn zu Punkt 3, wenn die Misskommunikation zu hoch ist, dann leidet das Vertrauen. Mhm. Dieses Beispiel zeigt, die 100 Tonnen Müll, die herausgefischt wurden, zeigen, dass es lang genug 73 oder wie auch immer viele funktionierende Kajaks gab, die 100 Tonnen Müll aus einem Hafenbecken gefischt haben, auch wenn nicht jeder das seine Fahrt auf Social Media dokumentiert hat.
Ja. So, und auch wenn nicht jeder Müll gesammelt hat.
Auch wenn nicht jeder Müll gesammelt hat. Das ist genau die Misskommunikation. Das heißt, dieses gewisse Maß an Misskommunikation, das kann Vertrauen aushalten. Mhm. Es geht dann vor allem um das damit einhergehende Vergeben und das zweite Chancen erlauben. Und da ist wiederum die nicht dazu zu rechnende Naivität außen vor zu lassen, weil das hieße, ich halte die ganze Zeit noch die andere Wange hin und lass mich hier verprügeln. So an zweite Chancen glauben finde ich aber okay.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man machen muss.
Ich glaube, dem liegt auch dieses Pareto-Prinzip zugrunde. Ne? So, wenn 80% ihren Job machen, kannst du 20% ertragen, die es nicht machen. Ich weiß nicht, ob 80-20 stimmt, aber so in etwa in dieser Größenordnung. Also du hast auch so eine Mehrheit mit Vertrauen, die eine Minderheit mit Misstrauen oder missbrauchtem Vertrauen so ausgleichen kann. Mhm. Finde ich auch ganz stark. Mhm.
Was ich noch interessant fand, war Marina Weißband.
Die wir auch schon hier im Podcast hatten.
Genau, eine Ex-Politikerin und ja auch eine Psychologin-Kollegin, die setzt vor allen Dingen auf die Selbstwirksamkeitserwartung, also die Überzeugung, dass sich etwas verändern kann, wenn ich etwas tue. Mhm. Ne? Und das heißt, ich habe zumindest Vertrauen erstmal in mich, dass ich etwas bewirken kann und sei es nur im Kleinsten und auch Herausforderungen annehmen kann. Und je öfter das bestätigt wird, also die beschäftigt sich viel mit, wie kann man das in Schulen bringen, wie kann man das implementieren, dass Schüler das von sich aus, also dass die das lernen, umso mehr komme ich in diese Selbstwirksamkeitserwartung. Und das hat ja eben auch ganz viel damit zu tun, dass ich mir selber vertraue, dass ich das schaffen kann. Also das heißt, es braucht auch Situationen oder Gegebenheiten, wo ich das ausprobieren kann, dass ich selbstwirksam bin. Und im Grunde heißt es auch ein bisschen, für mich jedenfalls, so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil ich muss mich ja rausbewegen oder ne, etwas tun, also ins Handeln kommen und werde so zum Gestalter oder zur Gestalterin. Und kommen so ein bisschen raus aus diesem Opfer, so von wegen, alle anderen müssen sich jetzt ändern, weil ich habe kein Vertrauen mehr oder so. Ne?
Deutschland. Deutschland.
Ja.
Ich werde jetzt nochmal ganz groß zum Schluss. Lässt sich Söder steigern? Ja, durch Deutschland. Was wir gerade erleben, vielleicht hänge ich es auch ein bisschen hoch, vielleicht seht ihr das anders, aber ich meine ein gewisses Misstrauen festzustellen, was die Vitalität, die Reformfähigkeit, die Stabilität von Deutschland angeht. Ich meine, wir beide sind jetzt schon seit 60 Jahren in diesem Land und wir haben schon eine ganze Menge Zeug erlebt. Ja. Wir haben Stahl- und Bergbaukrisen erlebt.
Saurer Regen.
Wir hatten vor 20 Jahren Europas kranker Mann, Deutschland, Gerhard Schröder und seine Agenda 2010 und so weiter. Der Wiederaufbau und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt jede Menge Beispiele dafür, dass dieses Land durchaus in der Lage ist, sich irgendwie zu erneuern. Ja, Bullshit, Bingo, neu erfinden. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger mit den vielen Chinesen und dem Krieg und so weiter. Aber eigentlich müsste man doch aufgrund der letzten 75 Jahre sagen, ey komm, das ist jetzt nicht leicht, aber wir kriegen das hin. Warum herrscht, jetzt werde ich leider sehr allgemein, aber in diesem Land, wie ich finde, manchmal so ein Unterton, so hat doch alles keinen Zweck mehr, geht doch alles den Bach runter. Es gibt doch Gründe genug, auch historisch zu sagen, ich zitiere eine ehemalige Kanzlerin, wir schaffen das. Also woher kommt diese Lust am Untergang? Das ist für mich ja auch so das genaue Gegenteil von Vertrauen.
Ja, tatsächlich glaube ich, dass da deine Berufssparte eine Rolle spielt.
Klar, ja. Im Zweifel sind immer die
Medien. Also dieses Gefühl von, es wird immer alles schlechter. Und das Thema hatten wir ja schon öfter mal. Der Mensch, der zu Hause sitzt, zwei Autos vor der Tür hat, aber das Gefühl hat, es wird immer schlechter und ihm wird irgendwas weggenommen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass diese Welt immer unübersichtlicher wird, und das wird sie natürlich schon alleine, also gibt es ganz viele verschiedene Ecken, aber durch Social Media, ne? Also ich hatte früher die Tagesschau und hatte, was weiß ich, noch mal eine Tageszeitung, und es gab zwei Informationsquellen und dann vielleicht noch das Austauschgespräch mit dem Nachbarn oder den guten Freunden oder der Familie am Abendbrotstisch. Habe ich jetzt einfach Möglichkeiten, ohne Ende Informationen zu bekommen.
Und mich zu verunsichern.
Und mich komplett verunsichern können. Mhm. Und ich glaube, dieses hatten wir auch in der Pandemie immer mal wieder als Thema, diese Social Media Abstinenz.
Ja.
Tut manchmal auch ganz gut, um sich eben von so einer Verunsicherung nicht anstecken zu lassen.
Ist dir mal aufgefallen, dass das von ungefähr jeder zweiten Folge die Conclusio ist?
Social Media Abstinenz ist immer, ne? Ich finde es einen total validen Punkt, weil sich das mit der Informationsflut und wem vertraue ich jetzt innerhalb dieser Informationsflut, es hat sich ja tatsächlich auch herausgestellt, dass es durchaus irgendwelche versteckten Operationen und sonst so wie gab. Das Problem ist einfach nur, dass es inzwischen so viele Kanäle gibt, auf denen, also es im Sinne von, es gibt so viele Marktschreier, dass du überhaupt gar kein Angebot mehr verstehen kannst.
Ja, aber man muss denen ja nicht zuhören.
Genau, man muss ihnen nicht zuhören. Man kann auch einfach bei sich zu Hause das Obst und Gemüse anbauen. Und du hattest vorhin die Lust am Untergang erwähnt. Und da möchte ich ein ganz spannendes Beispiel, was auch auf Vertrauen basiert, heranziehen. Eine historische Erzählung, zu der es zumindest mal, ich glaube, ein gemaltes Bild gibt. Und zwar im Ersten Weltkrieg 1917 sollen sich an Weihnachten Soldaten über das sogenannte No Man's Land hinweg aus den feindlichen Stellungen heraus begeben haben, um ihre Toten einzusammeln, um die zu begraben. Und es soll dann auch im Zuge dieses Weihnachtsabends zu gemeinsamen Spielen und Umtrinken und so weiter und so fort gekommen sein.
Irres Vertrauen, ne?
Total. Und das Spannende ist, das Ganze basiert, ich löse am Ende noch auf, von wem ich heute inspiriert wurde, großartig by the way, das Ganze basiert auf der Annahme Leben und Leben lassen. Also das ist eine spannende Frage in auch Kriegszeiten.
Absolut.
Wenn du Soldaten hast, die einander gegenüberstehen, die im gleichen Moment die Entscheidung fällen, Leben und Leben lassen, weil die schießen da nicht aufeinander. So.
Absolut.
Und ich glaube, dass diese Form von Vertrauen tatsächlich dadurch, dass eben die Befehle aus ganz vielen Richtungen kommen, so militärisch das auch blöd klingen mag, ja, unglaublich diffus geworden sind.
Ich habe noch einen anderen Punkt, der mir auch wichtig ist, und das ist nämlich fehlende Transparenz. Also wenn ich jetzt politische Entscheidungen, und da hängen wir ja nicht nur hier in Deutschland, ne, sondern wir hängen ja auch an der EU. Also in der EU werden ja auch Entscheidungen gemacht. Und das ist ja ein wahnsinnig komplizierter Vorgang. Ich durchschaue das nicht. Ich durchschaue auch nicht, welche Parteien da sitzen, aus welchen Ländern und welche Schwerpunkte die haben und so. Also da fehlt Transparenz. Das heißt, auch dort habe ich das Gefühl möglicherweise, es ist alles unsicher, nicht mehr klar.
Ich kann mich nicht mehr. Ehren.
Ja, okay.
Einspruch, euer Ehren. Ich durchschaue das nicht. Das ist ein bisschen ein Eingeständnis von Bequemlichkeit.
Ja, natürlich, klar.
Weil ein politisch einigermaßen engagierter Mensch, der Politik nicht nur als Dienstleistung, sondern als Mitmachung, als Mitmach, Man kann sich, wie Damian Böselager das bei uns, einer der Anführer von Volt, gemacht hat, man kann Europa erklären. Mhm. Ja, es ist komplex, ja, es ist bürokratisch, bla bla bla, aber das darf nicht als Ausrede dafür dienen, ich durchschaue das nicht. Wenn man sich mal eine halbe Stunde damit auseinandergesetzt hat, durchschaut man das.
Ich rede jetzt nicht von mir, ich rede nur davon, wenn ich es nicht mache.
Ja, klar.
Dann sind es immer die da oben, die irgendwelche Entscheidungen treffen, die nichts mehr mit mir zu tun haben. So,
ne? Ja.
Und was kann ich dann tun, wenn ich das so annehme oder so glaube? Ja, dann wähle ich doch die, die mir quasi knappe populistische Antworten geben.
EU abschaffen.
Zum Beispiel.
Ja, klar. Absolut. Wo wir gerade bei EU sind, ich muss noch mal einmal mit Dänemark kommen. Ihr seht, ich habe mich sehr einseitig schlau gelesen. Erstens wirbt Dänemark mit dem Slogan international Welcome to the Land of Trust. Mhm. Also Dänemark macht das Vertrauen zum nationalen Markenzeichen. Mhm. Was ich total interessant finde, weil skandinavische Länder ja sowieso mit als die lebenswertesten weltweit gelten, was übrigens ganz viel damit zu tun hat, dass die soziale Ungerechtigkeit als relativ gering empfunden wird. Also deutlich geringer als in den USA zum Beispiel, wo die weiter auseinander geht. Vertrauen wird als das Gold Dänemarks bezeichnet. 78% der Dänen vertrauen ihren Mitmenschen. Das ist der weltweit höchste Wert. Und es gibt Ronny Abizell, der hat eine Human Library, die er wiederum erfunden hat, um Vertrauen zwischen Menschen, also zwischen zwei konkreten Menschen zu erhöhen. Human Library heißt, du kannst in dem Haus von Ronny, kannst du hingehen und sagen, du hättest gerne einen Menschen. Also du leihst dir da nicht Bücher, sondern du leihst dir einen Menschen. Und diesen Menschen, den du nicht kennst, kannst du 30 Minuten lang alles fragen, was du willst. Alles. Mhm. Das kann ein Alkoholiker sein, das kann ein Geflüchteter sein, das kann Managerin sein, das kann, keine Ahnung was, eine Sozialarbeiterin oder sonst was sein. Und Ronny sagt, die Idee ist to unjudge people.
Ja.
Also quasi das, was du an Vorteilen hast, wenn du jemanden siehst und der hat da 17 Ohrringe oder irgendwas, dann schmeißt du den sofort in so eine Kiste rein. Hast du dich 30 Minuten mit dem unterhalten oder mit der? Siehst du diesen Menschen völlig anders. Mhm. Ist inzwischen in 80 Ländern kopiert worden, diese Human Library, vor allen Dingen auf Festivals, ne? So längeren Konzertwochenenden oder sowas, wo es dann halt so Ecken gibt, wo man sich so treffen kann. Ich finde dieses unjudge someone total super, weil es so ein Grundvertrauen in Menschen stärkt. Und du sagst nicht, der hat eine Tätowierung im Gesicht, der muss ja wohl kriminell sein.
Und die vor allem auch das Grundvertrauen in einen selbst stärkt, eben nicht bewertend durch die Welt laufen zu müssen, weil man sich die ganze Zeit von irgendwo bedroht fühlt. Mhm. Weil der andere ja besser, schlechter, mir ans Leder, weiß ich nicht was, gehen könnte.
Mhm. Oder es andersrum gesagt, sich einer gewissen Ungewissheit auszusetzen, weil ich ja nicht weiß, wen habe ich da jetzt als Gegenüber, aber eben diesen Vorschuss an Neugier und mal schauen und Vertrauen und dann in dem Moment, wo zwei Menschen sich begegnen und dann sprechen, auch wenn die sich wahrscheinlich sonst nicht angeguckt hätten auf der Straße, da entsteht ja dann auch wieder was, was Menschsein ausmacht, nämlich diese soziale oder diese Resonanz, die dann entsteht in einem Gespräch.
Zum Schluss, wann ist das letzte Mal so ganz konkret bei euch Vertrauen enttäuscht worden?
Oh, da habe ich eine ganz aktuelle Story, die führt auf eine gemeinsame Freundesbeschäftigung zurück, und zwar das Videospielen. Und in dem Zusammenhang bleibe ich mal im Marvel-Universum direkt und komme zu einem riesigen Blockbuster des letzten Jahrzehnts. Ich glaube, er hieß irgendwas wie Avengers Eternal War oder so. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen tatsächlich. Es war ein riesen Action-Spektakel, zu welchem Anton und ich uns auf jeden Fall verabredet hatten, den gemeinsam im Kino zu erleben mit einem großen Becher Popcorn. Und dann kam Anton irgendwann wieder und ich meine so, ey, wann gehen wir jetzt endlich in den Film? Und so, ja lol, den habe ich schon gesehen.
Ah.
Ja. Und ich meine, da in dem Moment, wo ich es jetzt hier endlich materialisiert habe, auch für eure Ohren, entledige ich mich dieser Bewertung.
Hatte Anton schlechtes Gewissen?
Bestimmt.
Okay.
Aber inzwischen hat es unsere Beziehung einfach auch nicht mehr verdient, dahingehend mit dieser Kleinigkeit irgendwie bewertet zu werden oder beschmutzt zu sein.
Hast du ein Vertrauensverlust?
Also nichts Konkretes jetzt, und Verlust würde ich es auch nicht nennen.
Enttäuschung.
Enttäuschung würde ich es eher nennen. Also, aber das ist, liegt Jahre zurück.
Erzähl.
Und diese Person, nee, das ist mir jetzt zu intim, das zu erzählen, aber diese, ich habe mich von dieser Person losgesagt und möchte mit der auch nichts mehr zu tun haben. Ja, aber da ist mehr, da spielt mehr diese Enttäuschung eine Rolle.
Ich habe interessanterweise eine Geschichte von gefühltem Misstrauen. Und zwar, es gab Zeiten, die hast du mal beschrieben als der fliegende Mantel. Als ihr, ich glaube, da war Fritz noch gar nicht geboren, als du mit Paul quasi alleinerziehend warst und ich war pausenlos unterwegs für irgendwelche Auftritte, Geschichten und so weiter. Und ich hatte damals tatsächlich so düstere Gedanken, dass ihr hinter meinem Rücken irgendwie ganz viele Sachen ausheckt gegen mich oder. Habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Aber hier sind wir bei diesem interessanten Punkt, dass mangelnde Kommunikation zu Misstrauen führt. Und ich war einfach viel zu wenig da, um mich mit euch auszutauschen. Und Austausch gleich schafft Vertrauen. Kein Austauschen schafft Misstrauen. Und das ist schon ewig her, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich da noch genau reinversetzen in dieses Gefühl und bestätigt Pauls drei Thesen. Kann man die als die Paulschen, als das,
nein,
die
auf keinen Paulschen Fall.
Triade, oder hast du die irgendwo
bei Instagram abfotografiert und dann mir zu eigen gemacht? Nee, damit ihr mir vertrauen könnt, das Ganze basiert nämlich auf einem sogenannten Browser-Game, also ein kleines Videospiel, welches ihr in eurem Internet-Browser einfach aufrufen könnt. Wir werden euch die Website in die Shownotes packen, ich werde sie dir nachher als WhatsApp, wie ihr Boomer sagt, schicken, Mama. Das ist eine WhatsApp-Nachricht. Nachricht möchte ich an dieser Stelle noch einmal festgehalten haben. Und da könnt ihr mir vertrauen, das klingt professioneller, wenn ihr das so rum sagt. Das Ganze ist ein Computerspiel von Nikki Case aus dem Jahr 2017, beschäftigt sich mit der Frage der Evolution von Zusammenarbeit und gleichzeitig auch, wie das Ganze auch scheitern kann. Also spielt verschiedene Modelle auf einer gewissen Gaming-Annahme oder Theorie durch. Und das ist sehr, sehr interessant, da mal so ein paar Regler zu bewegen und mal so ein paar Evolutionssimulationen durchlaufen zu lassen. Und dieses Spiel, sagt sie, ist inspiriert von eben einem Buch von Robert Axelrod, 1984 erschienen, und das heißt The Evolution of Cooperation.
Ich finde jetzt schon spannend. Würde ich wahnsinnig gerne lesen. Packen wir auch in die Shownotes. Ich muss aber ein bisschen kurz Reklame machen. Ich war gerade am Brandenburger Tor. Und zwar wurde da Move eröffnet, ein temporärer Bau, eine kleine Ausstellung, eine kleine Veranstaltungsfläche, wirklich direkt am Brandenburger Tor. Also Filet steht da zwei Wochen anlässlich des 50. Berlin-Marathons, der am übernächsten Wochenende stattfindet. Und dort wiederum in dieser Ausstellung wurden Menschen gefeiert, die nicht gucken können, die also erblindet sind von Geburt an oder durch einen Unfall oder sowas und trotzdem Marathon laufen. Und stell dir das mal vor, du siehst nichts, bist nur durch so ein, naja, Schnürsenkel, ich glaube, die sind so ein bisschen elastisch, diese Bänzel, trägst du ums Handgelenk, und das andere Ende ist um das Handgelenk eines sehenden Menschen gewickelt, der dich praktisch führt. Und du musst diesem Menschen vertrauen, dass da kein Bordstein, kein Loch im Asphalt oder sonst eine Mauer oder irgendein Scheiß ist. Du läufst mit geschlossenen Augen, so schnell du kannst, 42 Kilometer. Was ein unfassbarer Vertrauensbeweis.
Ja, und ich habe jetzt noch zum Schluss, das vertraue ich euch jetzt an, eine kleine Werbung in eigener Sache.
Ui.
Ich lese am 27. September in Neukölln in der St. Christophorus Gemeinde und freue mich, der Eintritt ist frei, es wird auch der Kirchenchor singen. Ich bin sehr gespannt, was die singen werden. Und wer kommen möchte, ist herzlich willkommen. Ich glaube, es geht um 19.30 Uhr los. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes. Also
ich komme als Groupie mit.
Gerne.
Ich muss euch jetzt zum Schluss den Cliffhanger noch auflösen. Und zwar, wisst ihr, was wir Anfang Juni für ein Thema in der Familienrunde hatten?
Anfang Juni?
Anfang Juni 2024, also vor, naja, 3, 3,5 Monaten.
Fühlt sich an wie 3 Jahre.
Vertrauen.
Ja?
Ja, wir haben es Anfang Juni, haben wir das Thema schon mal gemacht.
Okay.
So, und ich wiederum stand jetzt vor der Frage, sag ich euch das vorher, ey, das können wir nicht schon wieder machen, die Leute merken das doch, oder aber lasse ich die Sendung laufen in diesem Wissen, dass wir es schon mal gemacht haben, vertrauend, dass wir irgendwas Neues zusammenkriegen.
Also ich bin mir sicher, wir haben es sogar davor schon mal gemacht, irgendwann während der Corona-Pandemie.
Ja, ganz sicher. Dass wir es so dicht aufeinander machen, das zeigt aber doch auch, wie wichtig dieses Thema ist.
Ja.
Weil es keiner von uns gepeilt hat.
Was machen wir denn jetzt als vertrauensbildende Maßnahmen?
Wir trinken Bier.
Würde ich auch sagen.
Und tschüss.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.